die Fettverbrennung läuft auf Maximum. Da ist es einfach leicht abzunehmen in kurzer Zeit. Der Körper entgiftet auch sehr stark in der Ketose. Die Leber arbeitet und durch das gespeicherte Fett wird viel ausgeschwemmt, aber auch die Autophagie, also die Zellentrümpelung, läuft sehr stark. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, wenn Keto bei Epilepsie so gut ist, könnte das vielleicht auch bei anderen neurologischen, psychologischen, psychiatrischen Erkrankungen hilfreich sein.
Und dann sehe ich aber auch ganz häufig, das ist, muss ich jetzt kurz erwähnen, dass dann bestimmte Influencer, so Keto-Influencer, Studien nutzen, in denen halt eine medizinische Ketose durchgeführt wurde und von diesen Ergebnissen auf eine Fitness-ketogene Ernährung schließen, aber das lässt sich halt nicht ganz so machen. Ja, muss man mal aufpassen.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Willkommen im Schnell-Einfach-Gesund-Podcast, hoffentlich deinem Lieblingspodcast. Ich bin hier wieder mit dem Martin Auswald und wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Ein Thema, wo es sehr viel falsches oder falsches Wissen gibt, falsche Mythen, nämlich das Thema ketogene Ernährung, Ketose, Ketonkörper, alles, was in die Richtung geht. Und es passt auch ganz gut, weil der Martin tatsächlich seit jetzt, glaube ich, gut 10 Tagen eine ketogene Ernährung verfolgt. Und auch ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema. Ich habe jetzt auch gerade eine längere Fastenphase hinter mir, wo ich auch ein bisschen so ins Gefühl von Ketose kam. Und da passt das ganz gut mit der Folge. Hallo Martin, ja. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Ich rede gern über Keto. Es ist ein Thema, das wir bei Schnell einfach gesund noch nicht so gemacht haben. Aber das ist jetzt überfällig und da werden wir noch ein bisschen mehr machen. Und ich denke, wir zwei können da viel aus der Praxis auch berichten. Bin ich gespannt.
Könntest du gerade erstmal erklären, wie vielleicht das Thema ketogene Ernährung aufgekommen ist, auch so ein bisschen geschichtlich?
Ja. Also Keto ist eine Ernährungsform, die das Fasten imitiert, aber ohne, dass man voll fastet. Ich glaube, du hast jetzt die Woche wieder Wasserfasten gemacht. Das heißt, Joshua macht Wasser, sonst nichts. Richtig spannend. Ja. Und Keto, die Fastenprozesse, die im Körper ablaufen, Autophagie, Mitophagie, Fettstoffwechsel, die kopiert man im Grunde, weil was ist, wenn man nichts isst? Das Gehirn braucht ja eigentlich zwingend Zucker. Ne? Fast alle Gewebe in unserem Körper können auch Fett essen oder Fett verwerten als Energieträger und Fett haben wir ja immer fast unbegrenzt zur Verfügung als Speicher. Aber unser Kohlenhydratspeicher, der reicht nur so in 12 bis 24 Stunden bei den meisten Menschen. Und wenn der Kohlenhydratspeicher oder Glykogenspeicher leer ist, und interessanterweise, der Glykogenspeicher ist nur fürs Gehirn da, eigentlich nur. Weil das Gehirn kann keine Fettsäuren verstoffwechseln. Das Gehirn ist auf Zucker angewiesen und unser Gehirn verbraucht ja 20% unseres Energiebedarfs. Und was ist, wenn der Zucker leer ist? Das Gehirn muss ja irgendwas knabbern. Dann hat sich die Evolution was überlegt, dass nämlich die Leber anfängt, Abbauprodukte aus dem Fettstoffwechsel zu nehmen, nämlich Acetyl-CoA, und daraus dann Ketonkörper bastelt. Und diese Ketonkörper sind quasi eine alternative Energiequelle für das Gehirn, die sogar eigentlich besser sind als Zucker selber. Also Ketonkörper setzen im Gehirn mehr Energie frei als Zucker, was ich ganz cool finde. Und es gibt halt viele andere Gewebetypen, die sich dann auch über Ketonkörper freuen. Unsere Muskeln zum Beispiel, unsere Blutzellen. Also das ist erstmal, was Keto eigentlich ist. Das ist eine Energieform, die die Ketogenese, die beim Fasten passiert, imitiert. Und aufgekommen ist Keto das erste Mal vor etwa 100 Jahren bei epileptischen Kindern. Und zwar hat man bei Kindern mit Epilepsie gemerkt, dass die viel weniger bis gar keine epileptischen Anfälle haben, wenn sie fasten. Wie auch immer die das rausgefunden haben. Vielleicht gab es da mal Hungersnot oder es gab den Fastenmärz. Und ein Kind kann ja nicht, da haben sie sich gedacht, Mensch, super, also die Kinder müssen nur fasten, dann sind sie gesund. Mal nur gesagt, ne? Aber ein Kind muss ja wachsen, ein Kind braucht Energie. Und dann haben die quasi durch viel Ausprobieren eine fettreiche und Kohlenhydrat- und proteinarme Ernährung kreiert, bei denen sie dieselben Effekte gesehen haben, als wenn die Kinder fasten würden. Nur, dass die Kinder durch Keto halt genug Kalorien aufnehmen, um trotzdem wachsen zu können. Und so, das war vor etwa 100 Jahren, ich glaube 20er Jahre. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, wenn Keto bei Epilepsie so gut ist, könnte das vielleicht auch bei anderen neurologischen, psychologischen, psychiatrischen Erkrankungen hilfreich sein. Na, Epilepsie ist ja hauptsächlich ein Nervensystem, ein Thema, Überstimulation der Nervenzellen. Ketonkörper scheinen die Nervenzellen zu beruhigen und trotzdem eine gute Energie zur Grundlage zu sein. Gleichzeitig sind Ketonkörper aber auch stark antioxidativ und entzündungslindernd. Und da hat man sich gedacht, Mensch, das könnte doch bei Depression, bei Schizophrenie, bei Alzheimer, bei Demenz, bei Parkinson, bei vielen anderen Sachen rund ums Nerven, auch bei MS, könnte das doch gut sein. Und das haben die Studien dann auch bestätigt.
Ja. Gibt auch meines Wissens nach so ein paar Hinweise darauf, dass sogar Hippokrates schon davon wusste, dass Fasten eben bei epilepsieartigen Erkrankungen hilft. Also noch viel früher tatsächlich als diese 100 Jahre. Was man aber dazu sagen muss, jetzt in so Fällen wie bei Epilepsie oder wenn du, es gibt ja auch extra Kliniken, die bieten dann Fastenprotokolle und Ketoprotokolle für Kinder mit Epilepsie an oder auch für Erwachsene. Diese Ernährung unterscheidet sich trotzdem stark von der typischen ketogenen Ernährung, die man jetzt auf Instagram oder auf Social Media sieht. Ja. Und zwar, weil eine echte ketogene, eine medizinische ketogene Ernährung halt wirklich zu 80-90% aus Fett besteht. Und zu 10% aus Proteinen und zum ganz kleinen Anteil an Kohlenhydraten. Also bei Kindern so 5 Gramm Kohlenhydrate, bei Erwachsenen so 10 Gramm Kohlenhydrate und halt auch wirklich wenig Proteine. Das denkt man, weil was passiert, wenn wir viele Proteine essen? So, die werden auch einfach nur über Gluconeogenese in Zucker umgewandelt. Und dann kommt man eben nicht richtig in diese Ketose rein. Zumindest nicht zum Maximum. Das, was nötig ist, um solche Krankheiten wie bei Epilepsie oder MS, sonstiges Behandlung zu oder ja, unterstützen zu wirken. Und das wird ganz häufig missverstanden. Und dann sehe ich aber auch ganz häufig, das ist, muss ich jetzt kurz erwähnen, dass dann bestimmte Influencer, so Keto-Influencer, Studien nutzen, in denen halt eine medizinische Ketose durchgeführt wurde und von diesen Ergebnissen auf eine fitness-ketogene Ernährung schließen. Aber das lässt sich halt nicht ganz so machen. Ja, muss man mal aufpassen.
Ja. Schwer. Und Keto ist halt immer bei so ein Hype-Thema, das rumkommt und es klingt irgendwie cool. Und vielleicht können wir jetzt in der nächsten Stunde mal ein bisschen eine realistischere Sicht auf Keto bringen. Es ist ziemlich cool, aber es ist nicht für jeden und es ist auch nicht wirklich leicht. Aber es funktioniert.
Wie sieht denn deine aktuelle Keto-Ernährung aus? Was isst du, was isst du nicht?
Keine typische Influencer-Keto-Ernährung. Ich tippe jetzt einfach mal, dass die ganzen Influencer sich im Grunde von Eiern und Speck ernähren und exogene Ketone zunehmen.
Ja. Kommen wir, glaube ich, auch noch dazu, was exogene Ketone sind.
Ja, also ich muss sagen, es ist jetzt heute Tag 10. Ich mache jetzt einen Monat Keto. Und die ersten Tage habe ich wirklich ordentlich nachgeholfen mit Butter, Sahne, Kokosmilch, Kokosöl. Also wirklich reine Fettträger. Und da habe ich reichlich nachgeholfen, um einfach schnell reinzukommen. Und jetzt so seit 2 Tagen bin ich ziemlich gut in der Ketose. Das merke ich daran, dass ich praktisch kaum noch Hunger habe. Also, dass ich eigentlich um 15 Uhr dann vielleicht einen Ballaststoffshake trinke oder ein bisschen Kokosöl, aber ich habe so gesehen kaum noch Hunger. Daran merke ich, dass ich drin bin. Und jetzt, wo ich einmal so richtig drin bin, meine Butter und Sahne und Mascarpone und Frischkäse und Kokosmilch, bisschen geht nicht mehr, kann man machen. Ich würde die Ketose gerade gerne auch nutzen, um ein paar Kilo Winterspeck zu verlieren. Deswegen habe ich diese Sachen jetzt reduziert. Und jetzt verliere ich auch bestimmt am Tag zwischen 300 und 500 Gramm Speck. Einfach weil ich auch sehr aktiv bin. Jetzt sieht es bei mir so aus, dass ich entweder gar nicht frühstücke oder ein kleines Frühstück mit ein bisschen Eiern, ein bisschen Gemüse, ein paar Pilze und viel Butter. Irgendwann tagsüber trinke ich einen Ballaststoffshake mit Grünzeug drin und am Abend gibt es meistens eine größere Mahlzeit basierend auf einem fettigen Protein wie Lachs, fettes Fleisch, keine Ahnung. Jetzt heute haben wir Wildschweinbratwürste aufgetaut mit sehr, sehr viel Gemüse und dann noch irgendeinen Fettträger wie Kokosmilch oder Sahne. Also ich schaue, dass ich schon auch auf mein Eiweiß komme, aber nicht zu viel. Und dass ich auf meine Gemüse und Pilze komme, aber halt auch also auch meine Nährstoffe und Sekundärstoffe. Aber das ist im Grunde so. Die ersten Tage habe ich viel Eier und Speck gegessen. Das habe ich jetzt auch reduziert. Im Grunde ist es fast nur noch Gemüse, Pilze, Fettträger und ein bisschen Fleisch und Fisch. Mehr ist es gerade gar nicht. Ja.
Du hast es gerade schon gemeint, du merkst die Ketose daran, dass du wenig Hunger hast. Ich finde, also bei mir, zumindest mit den paar Fastenkuren, die ich immer schon gemacht habe, ich merke es an der Gehirnleistung. Also, dass ich wirklich wesentlich fokussierter arbeiten kann, stundenlang in dem Fokus bin. Es liegt auch sicherlich daran, dass einfach der Blutzuckerspiegel stabil ist. Und ja, man hat, also wenn ich jetzt faste, habe ich natürlich auch gar keinen Verdauungsaufwand, was die Energie oben hält, was für klares Denken sorgt. Was sind denn noch so Anzeichen, dass man in Ketose ist? Oder kann man das vielleicht auch messen?
Man kann es messen. Ich messe es gerade nicht. Ich spüre es und kenne meinen Körper gerade ganz gut. Aber im Idealfall, es gibt die Urin-Messstreifen und es gibt Atemtests und es gibt Blutzuckertests. Am präzisesten ist der Blutzuckertest. Ich habe keine Lust, mich jeden Tag mehrmals zu stechen, um die Ketone zu messen. Da gibt es wirklich auch für Typ-1-Diabetiker so spezielle Messgeräte, die den Blutzucker und den Ketongehalt messen. Und bei Typ-1-Diabetikern ist es so, dass manchmal die Leber zu einer Panikreaktion neigt und dann zu viele Ketone bildet. Das nennt sich dann Ketoazidose. Ja? Und normale, gesunde Ketose, da hast du bis zu 6-7 Millimol Ketone im Blut. Das ist eine ganz normale, gesunde Reaktion. Und bei einer Ketoazidose sprechen wir dann von 20, 30, 40, 50 Millimol. Und in dieser Menge bekommt der Körper ein Problem. Das sind dann einfach zu viele. Aber Ketose ist nicht Ketoazidose. Das kommt auch sehr häufig. Und viele Ärzte warnen ja vor Ketose wegen. Aber die wissen nicht, dass das zwei verschiedene Sachen sind. So. Mich zu pieksen habe ich keine Lust. Diesen Atemtest habe ich noch nie ausprobiert. Weil diese drei Ketonkörper, das ist Aceton, Acetoacetat und Beta-Hydroxybutyrat. Und Aceton wird auch über die Atemluft ausgeschieden. Das heißt, über diese Atemmessgeräte kann man sich dann hochrechnen lassen, wie die Ketose läuft. Finde ich aber auch nur begrenzt gut, weil Aceton den geringsten Anteil macht. Das sind nur so 10-15% aller Ketonkörper. Das Hauptketon ist eigentlich Beta-Hydroxybutyrat. So, und das kannst du in der Atemluft nicht messen, das misst du eigentlich im Blut. Was da noch bleibt, ist der Urinmessstreifen. Da werden quasi, also gerade Acetoacetat wird da gemessen, das wird über den Urin auch mit ausgeschieden. Habe ich auch schon ausprobiert, ist eigentlich so das Alltagstauglichste, finde ich. Das Problem ist, dass viele Menschen oder dass manche Menschen einfach deutlich weniger Acetoacetat über den Urin ausscheiden. Und ich gehöre dazu. Deswegen habe ich früher immer mal mit Urin da gemessen, aber weißt du, irgendwann riechst du, dass du in der Ketose bist, weil Aceton, das riecht man so ein bisschen, ne? Und die Urinmessstreifen zeigen viel zu wenig an, irgendwie passt es nicht zusammen. Deswegen habe ich irgendwann einfach nur noch auf mein Körperempfinden geachtet, aber man kann es messen. Aber wenn man wirklich tief drin ist, man merkt, also ich merke, die Leber arbeitet einfach, das merke ich. Ich merke, dass ich gut Energie und Konzentration und Fokus habe und dass das Hungerempfinden immer weniger wird. Und da merke ich einfach, das Ding läuft.
Merkst du die Leber, weil sie so viel Ketonkörper produziert? Oder weil sie so viel Galle für die Fettverdauung braucht?
Beides. Ich merke das. Die Leber ist ja hier ziemlich groß. Ich merke das.
Okay, interessant. Was war jetzt... Oder was für Vorteile siehst du in der ketogenen Ernährung? Vielleicht können wir das nochmal durchgehen und auch nochmal so ein paar Indikationen, bei wem das sinnvoll ist. Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehmprotokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche, exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon, und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Also ich habe jetzt keine Indikation an sich dafür. Ich mache das einfach, weil ich finde, Ketose ist eigentlich der natürliche Stoffwechselzustand von uns im Winter. Weil im Winter, ob jetzt hier in den nördlichen Breiten, wo ich mittlerweile lebe, war Keto einfach immer das Einzige, was im Winter ging. Weil im Zucker, also im Winter gibt's hier keinen Zucker, hier gibt's einfach nur Fett. Wenn dann. Ich finde, es macht aus biologischer Sinnsicht. Und zweitens, ein paar Kilo abzuspecken, weil wenn du keinen Hunger mehr hast, dann isst du auch weniger. Die Fettverbrennung läuft auf Maximum. Da ist es einfach leicht abzunehmen in kurzer Zeit für mich. Und da bin ich jetzt auch einfach neugierig. Ich habe im letzten Jahr viel Muskelmasse aufgebaut und auch ein bisschen Speck. Und deswegen würde ich jetzt mal entspecken. Dann, der Körper entgiftet auch sehr stark in der Ketose. Die Leber arbeitet und durch das gespeicherte Fett wird viel ausgeschwemmt. Aber auch die Autophagie, also die Zellentrümpelung, läuft sehr stark. Das heißt, die Zellen bauen alte Proteine ab, kaputte Mitochondrien, kaputte Zellen. Das ist wie so eine kleine, also das, was auch beim Fasten passiert, ne? Alte Zellen werden abgebaut, neue Zellen werden gebildet. Das hat man bei der Ketose auch. Und wenn man wirklich mitten in der Ketose ist, dieser Fokus, dieser Flow, das ist ziemlich geil. Und das wollte ich einfach mal wieder spüren, weil es schon ein paar Jahre her ist, seit ich Keto gemacht habe. Das waren jetzt mal meine egoistischen Gründe. Ansonsten indiziert ist Keto, wenn man eine Erkrankung rund um das zentrale Nervensystem hat, weil die Ketonkörper eben mehr Energie freisetzen, gleichzeitig antioxidativ und entzündungslindernd wirken und damit auch für das Nervensystem eine sehr viel stabilere und bessere Energiequelle sind als Zucker. Und deswegen, ich habe schon viele Leute begleitet mit MS, Alzheimer, Parkinson, auch Depressionen, Epilepsie, manchmal auch psychiatrische Formenkreise, aber da ist dann die Frage, macht Stress oder nicht. Aber bei diesen Sachen ist es sehr effektiv. Gibt es auch viele gute Studien. Und wo ich es auch sehr empfehlen.
Ja, was so in die Richtung noch vielleicht noch zu nennen ist, sind tatsächlich Gehirntraumata, also Gehirnerschütterungen bei Umfällen und so, kann das auch hilfreich sein. Gibt es ein paar Studien dazu. Ja.
Und genau, und bei Diabetes, Typ 1 und Typ 2 Diabetes, weil der Blutzucker ist stabil und niedrig. Und das ist eigentlich genau das, was ein Diabetiker braucht, einen niedrigen, stabilen Blutzucker. Eigentlich sollte Keto etwas sein, worüber jeder Diabetiker mal nachdenken sollte. Ja. Es gibt auch Studien, wo man gesehen hat, ein Typ-2-Diabetiker, der vielleicht auch übergewichtig ist, nach 3 Monaten Keto haben die Leute einen völlig gesunden Langzeitblutzucker. Ja. Und es macht eigentlich auch Sinn, aber es ist halt in der konventionellen Medizin leichter, jemandem zu sagen, machen Sie alles wie immer, hier haben Sie ein paar Blutzuckersenker, anstatt zu sagen, nee, Sie ernähren sich jetzt komplett gegenteilig wie das, was Sie gewöhnt sind.
Ja, aber hier reden wir jetzt auch von medizinischer Ketose, richtig? Also nicht von...
Genau.
Okay, ja. Das nochmal klarzustellen.
Ich würde sagen,
vielleicht sind so auch die... Noch als, ja, vielleicht eine wichtige Indikation noch, ist auch ein bisschen kontroverse, das ist einfach auch das Thema Krebs. Es gibt manche Krebsarten, nicht alle, aber gerade was Darmbereich angeht, was auch hier wieder Gehirn angeht, Gebärmutter, das sind so Krebsarten, die bei denen Ketose unterstützend wirken kann. Also gibt's ein bisschen Wissenschaft dafür.
Ja, Bluthochdruck hier und da gibt's Hinweise, aber die Studien, meistens geht's um Diabetes oder zentrales Nervensystem.
Ja. Ja. Bei wem würdest du sagen, ist nicht geeignet, wer sollte sich nicht ketogen ernähren?
Also es gibt Leute, die haben einfach keine gute Fettverdauung oder eine Abneigung gegen viel Fett. Und so jemanden kannst du auch einfach nicht zwingen, weil du musst wirklich viel Fett essen. Und wenn du irgendwann eine Abneigung gegen Fett entwickelst, ist es eher kontraproduktiv. Das ist das eine.
Da würde ich mich ja zum Beispiel dazu zählen. Also ich bin keine Person, die natürlich einfach gerne hohe Mengen Fett isst.
Mhm. Ja. Ich schon. Ich esse gerne Butter. Einfach so.
Ja.
was haben wir noch? Leute, die zu Untergewicht neigen. Na, es kann auch sein, dass man schnell viel Gewicht verliert. Wer zu Untergewicht neigt, würde ich auch kein Keto empfehlen. Außerdem, Stress ist einer der größten Killer. Also wer chronisch gestresst ist, Cortisol. Es ist ja, bei chronischem Stress steigt der Cortisol und es ist ja die Aufgabe von Cortisol, den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, damit wir uns auf einen Kampf oder eine Flucht vorbereiten können. Und wer viel Stress hat, würde ich kein Keto empfehlen. Würde ich auch nicht empfehlen, wenn jemand wirklich stark unter Müdigkeit und Erschöpfung leidet. Zum Beispiel erschöpfte Nebenniere, die kommen nicht gut durch die Umstellungsphase. Also man sollte schon in einem halbwegs guten Zustand sein, was Stress und Nebenniere angeht, bevor man Keto mal ausprobiert.
Ja, und vielleicht auch, also Menschen, die allgemein schon schlechte Blutfettwerte haben, oder ihr einen genetischen Polymorphismus haben, dass sie auf gesättigte Fette sehr anspringen. Da würde ich auch drüber nachdenken. Ja.
Bei der Genetik ja, bei erhöhten Blutfettwerten, da kenne ich Studien, dass bei Keto die Triglyceride und die Cholesterinwerte extrem sinken. Also man denkt es erstmal, aber wenn man Keto gesund macht, ne, man kann ja auch Keto mit Salami machen. Man kann aber auch eine mediterrane ketogene Ernährung machen. Und es gibt auch verschiedene Arten von ketogener Ernährung. Und eine mediterrane ketogene Ernährung, halt dann mit mehr Olivenöl, Avocados, Nüsse, die springen extrem gut an, wenn sie mit Blutfetten ein Thema haben. Also richtig gut. Ja. Es gibt ein paar so ketogene Unterarten. Es gibt halt mehr den nordischen Typ, der mehr auf fettes Fleisch und Milchprodukte setzt. Und es gibt den mediterranen Typ. Für die meisten Menschen würde ich sagen, aus der Erfahrung und von den Studien her, ist die mediterrane ketogene Ernährung ziemlich gut. Also weniger gesättigte, mehr ungesättigte Fette und viel Fisch. Es gibt noch die zyklische ketogene Ernährung, die ist bei Sportlern sehr beliebt. Die ernähren sich ketogen und essen aber nach dem Sport ein bisschen Kohlenhydrate, so bis 50 bis 100 Gramm Kohlenhydrate, weil nach dem Sport sind die Zellen hungrig und dann nehmen die Zellen, vor allem die Muskelzellen, auch insulinunabhängig Zucker auf. Ja, das ist bei Sportlern, Triathleten sehr beliebt und habe ich auch schon, die ist sehr alltagstauglich, finde ich, die zyklische Ketose. Da kann man auch dann am Abend mit der Familie ganz normal essen. Ja, so hat man ja schon gewisse Einschränkungen im Alltag, dass ich jetzt andere Sachen esse als meine Frau. Ne? So. Aber ja, diese Unterarten gibt es.
So. Jetzt hatte ich so gerade die Idee, wenn man sich ja trotzdem recht eingeschränkt ernährt, kommt es dann nicht irgendwie auch zu Nährstoffmängeln? Oder gibt es bestimmte Nährstoffe, Supplements, bei denen du denkst, es wäre sinnvoll, die in der ketogenen Ernährung mit einzunehmen? Ich denke jetzt auch gerade ein bisschen an Ballaststoffe tatsächlich.
Ja. Man kann eine ketogene Ernährung trotzdem sehr gesund und vielseitig machen. Also ich esse halt jetzt viel mehr grünes Gemüse, Zwiebelgemüse und Pilze als sonst. Aber halt, und mehr Beeren. Also Beeren sind die einzige Kohlenhydratquelle, die ich gerade habe, neben Zwiebeln. Also so eine Handvoll Beeren am Tag. Dafür esse ich weniger Obst und weniger Wurzelgemüse. Ich esse auch keine Hülsenfrüchte gerade oder Getreide, Vollkorngetreide. Also ja, Ballaststoffe ist ein Thema. Und deswegen mache ich zusätzlich noch einen Ballaststoffshake am Tag. Am Nachmittag meistens mit Grünzeug, mit Flohsamen, dass die Verdauung einfach flutscht. Das macht schon einen Riesenunterschied, ob ich extra Ballaststoffe esse oder nicht. Ansonsten, was Nährstoffe angeht, das ist individuell. Ich habe ja auch so echt viele Nährstoffe, die ich einnehme. Ich nehme trotzdem jeden Tag mein Multi und mein Magnesium. Ich nehme mein Kreatin, mein Omega-3. Vor dem Sport nehme ich trotzdem meinen Booster. Der ist ja auch zuckerfrei und koffeinfrei. Ich nehme auch meine Heilpilze und Adaptogene wie gehabt. Wenn jemand nicht so einen trainierten Fettstoffwechsel hat, kann ich sehr empfehlen, noch Carnitin einzubauen, also wirklich 3-4 Gramm Acetylcarnitin am Tag. Das ist einfach der Transporter, der die Fettsäuren in die Mitochondrien bringt, Carnitin. Und das kann für die ersten Tage ein extremer Turbo sein. Hatte ich jetzt gerade nicht vorrätig, sonst hätte ich das auch gemacht. Aber das ist so, wer schummeln will, der nimmt Carnitin ein. Ja.
Ganz kurze Unterbrechung. Nährstoffmedizin ist eine der spannendsten Entwicklungen der modernen Medizin und bietet einfach enormes Potenzial für Prävention und Therapie. Und wenn du dich für Nährstoffe und ihre therapeutische Anwendung interessierst, dann solltest du unbedingt den Nähr- und Vitalstoffcoach kennenlernen. Das ist im Moment die umfangreichste Weiterbildung in diesem Bereich und sogar vor kurzem akkreditiert worden von der Deutschen Ärztekammer. Dort lernst du in über 60 Lektionen alles über die Wirkung der wichtigsten Nährstoffe und wie du sie gezielt einsetzen kannst. Der Kurs bietet dir zudem spezifische Nährstoffprotokolle für die häufigsten Indikationen und regelmäßige Live-Fragerunden. Alles ist fundiert, praxisnah und du kannst es sofort anwenden. Wenn du Interesse hast, vereinbare jetzt ein kostenloses Infogespräch und lass dich unverbindlich beraten. Alle wichtigen Informationen dazu findest du unten in den Shownotes verlinkt. Und weiter geht's mit der Episode.
Was ist mit MCT-Öl oder MCT-Pulver? Kann das in der Hinsicht Sinn machen oder wann nimmt man das?
Das ist ja wie ein Extrakt aus Kokosöl mit mittelkettigen Fettsäuren, die da ketogen sind. Finde ich eine gute Sache. Habe ich gerade einfach auch nicht da. Ich esse halt viel Kokosöl, aber ich finde MCT-Öl ist eine sinnvolle Sache. Also man kann das auch einfach über sein Essen gießen und es ist wirklich stark ketogen. Und man kann da nicht viel falsch machen. Habe ich einfach gerade nicht da, aber ich finde es eine gute Sache. Was auch sehr beliebt ist bei Keto, ist der Bulletproof Coffee. Also Kaffee mit Butter und MCT-Öl, bisschen Zimt, bisschen Vanille vielleicht noch rein. Der funktioniert sehr gut.
Da kriegt der Martin Kovic jetzt Hunger.
Ja, der macht es ja fast jeden Tag, macht der Bulletproof Coffee auch ohne Keto. Einfach weil es Energie und Ketose macht. Ich mag Bulletproof Coffee nicht. Ich hatte meine Phasen, aber ich mag Kaffee, wenn dann lieber schwarz. Ja? Und ich mag Butter auch lieber pur als im Kaffee verrührt. Also, aber das funktioniert. Und ich habe auch die ersten 2-3 Tage hier in der Ketose Kaffee getrunken, weil Kaffee auch stark ketogen wirkt im Vergleich zu Tee. Also jetzt bin ich wieder auf Tee, aber die ersten 2-3 Tage habe ich mit Kaffee nachgeholfen, obwohl ich eigentlich keinen Kaffee mehr trinke. Und ansonsten, was auch hilft, um schnell in die Ketose zu kommen, sind lange Spaziergänge. Lange Spaziergänge oder sanftes Cardio-Training. Jetzt ist hier Winter, lange Spaziergänge im Schnee, das hilft.
Und natürlich Fasten. Also optimalerweise richtige Ketose mit Fasten beginnen. 3 Tage und dann bist du drin.
Im Idealfall, aber ich war zu faul dafür.
Das hast du vorhin schon exogene Ketone angesprochen oder Ketonkörper. Wie siehst du das? Macht das Sinn? Ich denke mir halt auch manchmal, ist die Menge überhaupt ausreichend, also was man exogen zuführen kann? Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was das überhaupt ist.
Es sind im Grunde, es ist Beta-Hydroxybutyrat als Nahrungsergänzung, als Pulver. Das kann man auch von außen zuführen. Da denkt sich der Körper, Mensch, super, fertige Ketone nehme ich. Und die können ein Beschleuniger sein. Es gibt auch so einen Feedback-Mechanismus, also man kommt wirklich schnell auch in die Ketose rein mit diesen exogenen Ketonen. Und die funktionieren. Problem, die sind recht teuer, schmecken in den meisten Fällen nicht gut. Also die schmecken nicht gut. Also so, das sind am meisten so Beta-Hydroxybutyrat-Salze mit ein bisschen Stevia oder Kakao, die schmecken einfach nicht. Und ich habe da schon verschiedene durchprobiert und ich habe auch schon gefastet und habe Ketonkörper genommen. Irgendwie habe ich habe ich da für mich nicht so die Vorteile mitgenommen. Und ich weiß, viele Menschen haben viele gute Erfahrungen gesammelt. Und ich denke, prinzipiell kann das während der Ketose eine gute Unterstützung sein. Aber für mich persönlich habe ich gemerkt, will ich nicht, brauche ich nicht. Aber es gibt da schon immer bessere Produkte. Und gerade im Leistungssport, zum Beispiel, bekanntes Beispiel, die britische Tour de France-Mannschaft, die setzen alle auf exogene Ketone. Na, und es gab jetzt auch mal ein paar Jahre einer, Chris Froome hieß der, der hat, ich glaube, 3 Jahre in Folge alles abgeräumt bei der Tour de France, einfach weil die haben vieles richtig gemacht, aber die haben auch ihren Stoffwechsel auf einen Hybridstoffwechsel trainiert. Also die haben abwechselnd hochintensiv mit Fett und Kohlenhydraten trainiert, haben auch immer mal gefastet, haben eine Keto gemacht. Die haben ihren Stoffwechsel maximal flexibel gehalten und haben dann quasi am Wettkampftag mit Zucker und Ketonen vollgetankt, um diesen Hybridstoffwechsel zu nutzen. Und das ist ein Grund, warum Großbritannien ein paar Jahre wirklich ungeschlagen war in der Hinsicht. Also es wird da auch, oder wenn ich Leistungssportler wäre, ich würde mich normal ernähren. Und zusätzliche Ketone, das ist einfach zusätzliche Energie. Ne? Und es kann dann auch sein, dass die Leber, obwohl man Zucker isst, trotzdem anfängt, Ketonkörper zu bilden. Also das hat schon so seine Vorteile. Aber mir war es auf Dauer einfach zu umständlich und zu teuer und schmeckt nicht. Aber
was vielleicht auch eine wichtige Anmerkung ist, so im Allgemeinen, wenn wir jetzt darüber sprechen, Ketose ist kein An-Ausschalter. Also jetzt nicht so, dass irgendwann du sagen kannst, okay, jetzt bin ich in Ketose, sondern es ist halt ein fließender Übergang. So nach 8 Stunden Fasten über Nacht fängt der Körper auch schon an, Ketonkörper zu produzieren, aber halt nach 3 Tagen wesentlich mehr und so weiter.
Ja. Es fängt an, sobald die Kohlenhydrat- oder Glykogenreserven leer sind. Bei den meisten Menschen sind es so 12 bis 16 Stunden. Und das ist auch beim Intervallfasten zum Beispiel. Ne? Da setzt man ja darauf, dass man das Frühstück ausfallen lässt und irgendwann sind die Glykogenreserven leer. Der Körper geht in den Fettstoffwechsel und dass der Körper einfach ein paar Stunden Fettverbrennung macht und Autophagie betreiben kann, also Zellentrümpelung. Und wenn man so Intervallfasten macht und einen Kaffee trinkt und vielleicht einen Spaziergang macht, dann hast du vielleicht 0,5 bis 1 Millimol Ketone im Blut. Bisschen. Aber wenn du wirklich tief in der Ketose drin bist, das sind 5, 6, 7 Millimol, das ist ein Riesenunterschied. Das ist eine ganz andere Energie, die du dann hast. Und es dauert einfach ein paar Tage, um da voll reinzukommen.
Ja, müsstest du mal messen. Würde mich interessieren, wie das jetzt auch nach deinen 30 Tagen dann aussieht.
Wäre ich auch neugierig.
Findet sich bestimmt irgendwo ein Test. Okay. Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema sagen möchtest? Eine wichtige Anmerkung.
Also wer experimentierfreudig ist und das mal ausprobieren möchte, es ist eine ganz interessante, lustige Sache. Wer eine Indikation hat, wo es Sinn macht, ich kann das wirklich sehr empfehlen, das mal begleitet für 30 Tage zu probieren, therapeutische Ketose, kann wirklich ein riesen Gamechanger sein. Gerade bei Blutzucker und Nervensystemthemen. Und wer effektiv abnehmen möchte und auch einen flexiblen Stoffwechsel hat. Das Thema ist, der Umstieg in die Ketose kann also wirklich auch ein bisschen harzig sein. Gerade in unserer Gesellschaft ist es ja üblich, dass man ständig snackt, ständig was isst, viel Kohlenhydrate. Das heißt, der Fettstoffwechsel der meisten Leute ist nicht gut ausgebildet. Und es kann bis zu 2 Wochen dauern, bis die Leber überhaupt die richtige Menge an Enzymen gebildet hat für den Ketosestoffwechsel. Und Sportler haben in der Regel einen besseren Fettstoffwechsel, Nicht-Sportler weniger. Also dass man sich auch, dass man auch einfach mal, wie du sagst, mal 1, 2, 3 Tage fastet. Also nicht gleich voll in die Ketose reingeht, sondern erstmal ein bisschen anprobiert. Mal eine Woche die Kohlenhydrate reduziert, sich da einfach langsam rantasten und den Fettstoffwechsel langsam trainieren und nicht von heute auf morgen so, ich mache jetzt Keto und dann Vollgas. Es kann sein, dass man dann wirklich mal 1, 2 Wochen in den Seilen hängt, bis der Fettstoffwechsel voll funktioniert. Und so, ich mache halt seit 10 Jahren Intervallfasten, ich mache viel Sport, ich probiere viel aus. Ich habe einen relativ gut trainierten Fettstoffwechsel und ich bin nach 5, 6 Tagen tief in der Ketose drin. Aber jemand, der da noch am Anfang steht, Tastet euch langsam ran. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und ein Punkt, den viele haben, man darf in den 30 Tagen eigentlich jetzt keine Ausreise haben. Na, also ein Teller Nudeln und du bist halt raus aus der Ketose. Und dann dauert es auch wieder ein paar Tage, bis du wieder voll drin bist. Also ich würde dann auch, ich bin jetzt auch wirklich ziemlich strikt in der Zeit. Ja, zum Beispiel am Abend, wenn man nach dem Abendessen noch einen Nachtisch isst, ich esse halt keinen Nachtisch. Oder wenn es halt, also das haben wir in der letzten Woche ein paar Mal gehabt, so Eis mit Schlagsahne und heißen Himbeeren. Ich lasse halt das Eis weg, bei mir gibt's halt nur heiße Himbeeren und Schlagsahne. Finde ich auch geil. Oder wenn wir kochen ganz normal, ich lasse halt die Beilage weg. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man immer ganz anders kochen und essen muss. Na, oder früh Müsli, ein paar Beeren, türkischer Joghurt, Leinsamen, ich lasse halt die Haferflocken weg, pack ein paar Nüsse mit rein. Also man muss jetzt gar nicht so viel anders kochen und umdenken. Ich schaue halt einfach, dass ich die Stärkebeilage weglasse, nicht so viel stärkehaltiges Gemüse und Obst und dafür einfach mehr Fett mit reinpack. Und wenn zwischendurch der Hunger mal kommt, das gerade in den ersten Tagen war das ganz hilfreich, dass ich halt immer irgendwie Butter, Mascarpone, Schlagsahne, Kokosöl als Snack. Ja, das kann in den ersten Tagen helfen, aber auf Dauer wäre mir das zu blöd, aber es kann am Anfang wirklich ganz gut helfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich komplett anders kochen und essen muss. Es geht eigentlich ganz gut. Wer sich auch so gesund ernährt, der kann Keto relativ gut machen. Ist jetzt auch nicht so viel anders als eine strikte Paleo-Ernährung. Nur, dass man halt ein paar andere Sachen. Das war mir jetzt noch wichtig. Ja.
Super. Und wieder was dazugelernt. Schön.
Ich denke, wenn wir in ein, zwei Wochen nochmal sprechen, dass man dann nochmal ganz andere Sachen berichten, dass ich nochmal andere Sachen berichten kann. Weil so zum Beispiel sportlichen Leistungen steigen ja extrem unter Ketose. Die Maximalkraft, die Ausdauer steigen. Da bin ich auch mal gespannt, was noch kommt. Und wenn ich mich nach den 30 Tagen mal wiege, also mal gucken, was runtergeht. Ja. Das Schöne ist bei Ketonen, dass sie antikatabol sind. Also man baut eigentlich keine Muskelmasse ab in der Ketose. Ich mache trotzdem meinen Sport, halt weniger als sonst oder mehr Ausdauer, weniger Kraftsport. Aber ich schaue, dass die Muskeln gebraucht werden. Aber Ketone sind antikatabol, also man baut keine Muskeln ab. Oder nur ganz wenig, das ist noch wichtig. Ja, schauen wir mal. Und ich schaue, dass ich mich nicht zu sehr stress. So im Alltag. Geht mal besser, mal weniger.
Perfekt. Dankeschön, Martin. Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle die Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen, Zuhören und genau 5-Sterne-Bewertung und so nicht vergessen.
Das ist wichtig.
Aber das ist ja selbstverständlich.
Und abonniert habt ihr auch alle, klar.
Klar. Und die Glocke aktiviert.
Immer.
Und Liebesbriefe an unsere E-Mail geschrieben.
Ja. An Joshua.
Bitte.
Nur an Joshua.
Okay. Ciao, ciao.
Macht's gut.